Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ich begrüße euch an diesem wunderschönen, ziemlich warmen Sonntagnachmittag. Ich hoffe, dass meine Predigt nicht noch zusätzlich schweißtreibend wird, zumindest nicht für euch. Ich weiß nicht, wer mehr schwitzt, ihr oder ich. Der Benaja hat es schon gesagt, ihr habt in den seit dem Frühjahr 14 Predigtschüler gehört zum ersten Thessalonicher Brief. Und ich darf heute mit dieser Predigt Nummer 15 zu dieser Reihe diesen Sack zubinden. Das Schleifchen, was ich drum binden werde, wie der Benaja gesagt hat, das wird nicht so ganz klein. Uns verbleibt also der Schluss des Briefes mit Kapitel 5, die Verse 23 bis 28. Mein Name ist Jürgen, aber nicht Jürgen der Lehrer, sondern Jürgen der Schüler. Für alle, die nicht in Bilde waren, also die Predigtschulung wurde von Jürgen gehalten, das ist da hinten. Den war also von einem anderen Jürgen, das ist da hinten ganz in der Ecke. Und mein Name ist auch Jürgen. An den Beginn möchte ich folgende, nicht allzu alte Erfahrung setzen, die für euch alle gut nachvollziehbar ist, aus dem Bereich des Sports. Wer von euch treibt regelmäßig Sport?
Oh, das sind doch.
Ja, ein paar sind es, ja. Wer nimmt öfters mal oder gelegentlich an Wettkämpfen teil? Das ist dich, hätte ich erwartet, genau. Da noch, okay, zwei. Gut, okay. Ja, der Christian, der an dem sieht man ja mal beim Marathon. Ich treibe auch ein wenig Sport. Das beschränkt sich auf Radfahren, hier und da mal joggen. Und wenn wir mal am Großpetersee sind, dann schwimme ich auch eine Runde durch den See. Aber das Ganze ist mehr oder weniger nur Gelegenheitssport, denn ich mache das nicht, um irgendwelche Wettkämpfe zu gewinnen. Es gibt also keinen Tag, auf den ich hinarbeite. Und ich mache es eigentlich nur deswegen, um fit zu bleiben, ein bisschen gesund zu bleiben und an meiner Bildschirmarbeit nicht einzurosten. Und deshalb als Gelegenheitssport, und da kommen schon auch mal Zeiten, ein paar Monate, manchmal Jahre, wo ich dann sagen muss, ey, du musst jetzt echt mal wieder was tun, du hast, wo man merkt, die Prioritäten haben sich verschoben. Und ganz anders war es aber, als der liebe Christian im Frühjahr mit der 5x5-Kilometer-Staffel hier in Berlin kam. Da habe ich mir gedacht, da könnte ich ja mitmachen. Aber jetzt war ich schon seit Jahren nicht mehr gejoggt. Und wenn ich die 5 Kilometer am 9. Juni schaffen wollte, musste ich wieder was tun. Aus ganz anders, Alter. Und schon hast du mich ein- bis zweimal pro Woche um den Speck gesehen, glauben Sie. Ja? So, aus dem praktischen Alltag kennt ihr dieses Prinzip sehr gut. Wie du deinen Alltag gestaltest und ob du etwas Lohnenswertes erreichst, ob du dich ablenken lässt oder ob du dich konzentrierst, das hängt sehr von deinen Zielen, von deiner Vision ab. Und das ist das Thema meiner Predigt heute. Titel ist das große Ziel. Oder auch, wozu das Ganze? Es soll um das Ziel und die Vision gehen, für die Paulus seit seiner Bekehrung sein ganzes Leben geopfert hat. Und die Vision letztlich auch unser innerster Antrieb als Christen sein soll. Wozu die ganzen Entbehrungen, von denen Paulus im Brief geschrieben hat? Wozu die Mühen, am eigenen Charakter, am eigenen Verhalten zu arbeiten, Rückschläge in Kauf zu nehmen? Und das nach einem antiken Buch als Maßstab? Für Christen anderswo in der Welt, ebenso wie für die Thessalonicher damals, ist das auch, wozu an einem Gekreuzigten festhalten, an ihn glauben, ihn bekennen, wenn man damit sich und seine Familie ernsthaft in Gefahr bringt. Was streben wir im Endeffekt damit an? Also noch einmal der Titel, das große Ziel oder wozu das Ganze? Lesen wir zuerst mal den Text, 1. Thessalonicher 5, die Verse 23 bis 28. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Brüder, betet für uns. Grüßt alle Brüder mit heiligem Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen Brüdern vorgelesen wird. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das sind also die letzten Verse des ersten Thessalonischer Briefes und wir wollen uns diesen Text zuerst im Überblick ansehen und dann tiefer hineingehen, was er zu unserem Thema zu sagen hat. Gelegentlich werden wir dabei auf die vorhergehenden Kapitel des Briefes zurückblicken, aber keine Angst, wir werden den Brief jetzt nicht zur Hälfte nochmal lesen, sondern ich werde in den meisten Fällen einfach nur darauf verweisen. Die Verse 23 und 24, die sind ein Segenswunsch von Paulus an die Gemeinde. Wir lesen sie ja auch gern als Segen am Ende unserer Gottesdienste. Wir haben heute also die Gelegenheit, mal tiefer hineinzuschauen, was eigentlich in so einem Segen dort drin steht. Und ich habe die Predigt vorher meiner Frau zu lesen gegeben. Und sie sagte, lass den erhobenen Zeigefinger unten, ja? Es ist ein Segenswunsch, da kommt kein erhobener Zeigefinger mehr von Paulus. Und deswegen sollte ich es ja auch nicht tun und das wollen wir heute also auch weitgehend vermeiden. Aber ich denke, ein bisschen Herausforderung wird schon dabei sein. Ein Segen ist auch immer ein Gebet. Wir können davon ausgehen, dass der Inhalt dieses Segenswunsches auch ein zentraler Inhalt von Paulus' anhaltenden Gebeten für die Thessalonicher gewesen ist. Kurz gesagt geht es hier um Heiligung. Das war ein Thema im Brief. Und es ist auch nicht gerade überraschend für einen Apostelbrief. Aber die Heiligung, von der Paulus spricht, die ist nicht zum Selbstzweck gedacht. Nein, da ist von einem übergeordneten Ziel gesprochen. Sie läuft auf ein sehr konkretes Ereignis in der Geschichte unserer Welt hin, und zwar auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Also sein Wiederkommen nach seiner ersten Erscheinung auf dieser Erde vor 2000 Jahren. Für diesen Tag sollen wir untadelig vorbereitet werden. Das heißt so viel wie rein, vollkommen, unangreifbar für jemanden, der dich verklagen möchte. Das heißt hier, wir sollen vollständig bewahrt werden. Satan und die Welt sollen keinen Erfolg haben bei uns mit ihren verlockenden Ideen und Angeboten. Und weil dieses Ereignis, diese Ankunft Jesu Christi, die ganze Navigation in unserem Leben bestimmen muss, will ich nachher bei diesem Punkt mit euch noch länger verweilen. Wenn du also bei der Zieleingabe in deinem Lebensnavi bist, dann gibst du ein Ankunft des Herrn. Und dann hältst du stur darauf zu. Darum geht es. Aber wir sind noch beim Überblick über den Text und die Sätze haben noch ein paar mehr Details für uns bereit. Dreimal wird Heiligung und Untadeligkeit unseres ganzen Wesens betont. Völlig steht da. Vollständig. Geist, Seele und Leib. Also nicht nur hier und da ein bisschen Korrektur im Leben. Geist, Seele und Leib stehen hier übrigens nicht dazu da, dass wir uns jetzt eine halbe Stunde darüber auslassen, was der Unterschied zwischen Geist und Seele ist. Dieser Dreiklang steht im biblischen Sprachgebrauch ganz einfach nur für den gesamten Menschen. Für dein Inneres und dein Äußeres, für das, was du tust und redest, genauso für das, was du tief in dir drin denkst, fühlst und glaubst. Und das ist alles. Insbesondere hier am Ende eines Briefes bei den Großworten. Und wenn du nun zu Recht fragst, wie soll ich das schaffen? Dann hat Paulus auch die Ermutigung für dich und schließlich ist es ja auch ein Segenswunsch. Gott wird es an dir tun. Du stehst also offensichtlich nicht vor einem Berg, den du nie erklimmen kannst. Paulus sagt den Thessalonichern zu, dass Gott dieses scheinbar unerreichbare Ziel mit ihnen erreichen wird. Und er betont ausdrücklich, dass Gott in seinem Werk treu und verlässlich ist. Paulus möchte, dass wir dem allmächtigen Gott und dem treuen Gott vertrauen. Dem Gott, der uns in seine Nachfolge berufen hat. Und noch ein Detail, das leicht zu überlesen ist. Es steht nicht einfach da, liebe Geschwister, Gott heilige euch völlig, sondern was steht da? Liebe und Gott bezeichnet.
Gottes Friedens.
Gottes Friedens, genau. Gottes Friedens, ist das nur eine Floskel? Denkt man, wir befinden uns in der Welt der alten Griechen und Römer. Und die Griechen hatten 12 Hauptgötter des Olymp. Einige Namen kennen wir aus der Literatur, kommen auch gegebenenfalls in christlichen Büchern vor, mal als Beispiele. Zeus, Poseidon, Apollon, Artemis, Athene und so weiter. Sie waren alle für etwas zuständig. Meistens für etwas, was sehr viel mit dem praktischen Leben der Leute zu tun hat. Aber einen Gott des Friedens findest du nicht. Vielleicht Athene, die war sowas wie eine Multifunktionsgöttin. Und unter anderem war sie auch Göttin des Krieges und des Friedens. Aber das natürlich, da ist dann Frieden nur in einem politisch-militärischen Sinn gemeint. Aber darum geht es nicht bei dem Gott Israels. Beim Gott Israels, da geht es um etwas viel Tieferes, wenn von Frieden die Rede ist. Und allein darüber könnte man eine ganze Predigt erfüllen. Wir haben heute hier nicht die Zeit dazu. Aber es war jedenfalls für eine Gemeinde in der damaligen griechischen Weltstadt Thessalonich durchaus etwas Besonderes, wenn sie ihren Gott als Gott des Friedens bezeichnen konnte. Und wenn du nach Asien oder Afrika fährst, dann wirst du die gleiche Erfahrung machen. Die Götterdarstellungen, die du dort siehst, die sind oft fratzenhaft, bedrohlich, manche hämisch, spöttisch, lüstern, manchmal auch streng oder kühl, aber nicht einladend und Frieden vermittelt. Du würdest ungern in ihrer Nähe sein. Schon im Alten Testament, in Jesaja 9, da wird unser Herr als der Fürst des Friedens bezeichnet. Wir haben den Gott des Friedens. Aber das ist eigentlich nur Ermahnung. Und zu guter Letzt hat Paulus noch 3 Ermahnungen für die Gemeinde. Und alle 3 betonen die innige Verbundenheit zwischen ihm und der Gemeinde und zwischen den Geschwistern untereinander. Diese Verbundenheit, die er auch in dem Brief zur Genüge zum Ausdruck gebracht hat. Vers 25, Brüder, betet für uns. Paulus hat unglaublich viel in diese Gemeinde investiert und er vergisst sie nicht. Und hier sagt er, hier drückt er aus, was sie für ihn tun können. Vielleicht ist es sogar ein Flehen. Denn der Apostel, der im geistlichen Kampf an vorderster Front steht, der braucht die Gemeinde und ihre Gebete hinter sich. Und das gilt übrigens für alle Missionare und für Gemeindeleitungen. Das Mindeste, was du tun kannst, auch wenn du sonst keine Mittel hast, du kannst für dich gehen. Sarah, war willkommen, euer Auftrag. Vers 26. Grüßt alle Brüder mit heiligem Kuss. Da hat mir meine Frau gesagt, pass auf, was du sagst. Was war der heilige Kuss? Also der Kuss in der Öffentlichkeit war damals ein Ausdruck innigster Verbundenheit und Familienzugehörigkeit. Und es ist nicht der intime Kuss zwischen Mann und Frau gemeint, der gehört gar nicht in die Öffentlichkeit, sondern es war eher ein Kuss zwischen Männern oder ein Kuss zwischen Frauen, zum Beispiel unter Brüdern, ein Kuss unter Schwestern, Familienmitgliedern, sehr engen Verwandten. Und es war wahrscheinlich mehr ein Wangenkuss und eine Umarmung, aber jedenfalls kein Mundkuss. Und nun als heiliger Kuss kommt dieser Kuss in den Paulusbriefen 4-mal vor und auch Petrus spricht einmal von dem Kuss der Liebe. Augenscheinlich hat man diese Gewohnheit in die Gemeinde übernommen als ein Symbol. Das hat sich eingebürgert. Bitte nehmt das nicht als Gebot für alle Zeiten. Ja. Also wir dürfen das hier sehr wohl als kulturbezogen interpretieren. Es gibt auch heute Kulturen, die das so handhaben. Aber wenn es kulturell nicht üblich ist, wie in unserer mitteleuropäischen Welt, und du hast das Bedürfnis, jemanden zu umarmen, dann bitte seid ihr vorher sicher, dass das für denjenigen okay ist. Aber wir dürfen auf jeden Fall mitnehmen, dass wir hier die herzliche Zuwendung zueinander pflegen sollen, wenn wir auch andere Symbole dafür haben werden. Und Vers 27, ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen Brüdern vorgelesen wird. Hier ist ein Brief des Missionars, des Zeugen Jesu, dessen, der die Gemeinde gegründet hat. Es reicht ihm nicht, wenn er die Gemeinde als Gruppe erreicht, als Gesamtheit. So ungefähr naja, wer halt letzten Sonntag im Gottesdienst dabei war, der hat den Brief halt vorgelesen bekommen. Und die anderen haben Pech gehabt. Jetzt ist er in der Kiste. So soll es nicht sein. Paulus hängt an jedem Einzelnen. Und zwar auch an denen, die vielleicht einige Orte weiter weg von Thessaloniki wohnen und die nicht immer kommen können. Und auch an denen, die möglicherweise erst später überhaupt dazugestoßen sind und die er folglich gar nicht selbst kennengelernt hat. Und eindringlicher als eine Beschwörung bei den Herrn kann man diese Bitte nicht formulieren. Es gibt immer Geschwister, die aus irgendwelchen Gründen nicht teilnehmen können an der Gemeinde wie die anderen. Sei es durch Lebensumstände, sei es durch Krankheit, sei es auch hier in Berlin sehr aktuell, multikulturelle Stadt, sprachliche Barrieren. Und es kostet gegebenenfalls Aufwand und Kreativität, sie einzusetzen. Paulus schließt dann mit den Worten: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und diesen Wunsch finden wir am Ende ausnahmslos aller Briefe, auch an den Anfängen der Briefe, oft in Kombination mit einem Friedenswunsch. Und der bedeutet so viel wie: Gott möge euch seine Zuwendung und Freundlichkeit in jeder Hinsicht erfahren. Also ein ganz selbstverständlicher, einfacher Wunsch. Hier geht es nicht theologisch um Gnade im Sinne von Errettung, sondern ganz einfach nur um Wohlwollen. Soweit zum Überblick über diesen Text, und wir wollen uns jetzt näher mit Jesu Wiederkunft befassen. Die Ankunft des Herrn wird im Brief, oder auf die Ankunft des Herrn wird im Brief mehrfach Bezug genommen. Unsere Verse heute sind eigentlich nur eine Wiederholung dessen, was im Brief schon mal gesagt wurde. Ich möchte nur exemplarisch Kapitel 1, die Verse 9 und 10, hier noch einmal lesen. Das ist ziemlich am Anfang. Denn sie selbst, damit sind andere Zeugen, andere Gläubige in der Gegend gemeint, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Also die Gemeinde in Thessalonich hat sehr wohl Jesus Christus aus dem Himmel erwartet. Sie standen damals in einer Naherwartung. Und andere außerhalb der Gemeinde haben Paulus das bezeugt. Also es haben die außerhalb der Gemeinde, die haben das gemerkt. Andere Christen aus der Gegend, die haben das, denen ist das aufgefallen. In Kapitel 2, da brennt Paulus förmlich drauf, dass er an diesem Tag, also an dem Tag des Herrn, die Gemeinde als Ergebnis seines Missionsdienstes dem Herrn präsentieren darf. Das geht bis hin zu Kapitel 4, wo er den Gläubigen im Brief erklärt, dass sie alle dabei sein werden, auch diejenigen, die vorher schon verstorben sind. Denn, wenn ihr euch erinnert, die Thessalonicher hatten ein Problem. Paulus, was ist denn nun? Wo bleibt Jesus? Inzwischen sind einige Geschwister von uns verstorben und er ist immer noch nicht da, wie du gesagt hast. Und Paulus beantwortet ihre Frage in diesem Brief. Alle werden dabei sein. Auch in den anderen Briefen zeigt sich immer wieder, dass die Apostel diesen Tag im Fokus hatten. Ihr Wissen, der Antrieb ist nicht ein Wissen um Heilswahrheiten. Heilswahrheiten, die seit Ostern unverrückbar sind und die für alle folgenden Generationen in immer gleicher Weise gepredigt werden müssen. Wie so ein Rad, eine Gebetsmühle, die sich seit Jesus bis zum Untergang der Welt in 4 Milliarden Jahren in immer gleicher Weise drehen muss. Ja? Das wäre kein Antrieb für die Opfer, die die Apostel und die ersten Christen damals gebracht haben. Nein, unser Gott schreibt Heilsgeschichte. Und Heilsgeschichte hat meinen Stern. Und das ganze Neue Testament, von den Evangelien bis zur Offenbarung, arbeitet auf ein historisches, weltweites Großereignis. Und diesen Tag haben sie entgegengefiebert. Was ist dein Ziel als bekehrter Christ, als Nachfolger und Diener Jesu, als Teilhaber am Reich Gottes? Was antwortest du, wenn man dich nach dem Kern deines Glaubens fragt? Die gängigste Antwort ist wohl die, dass erstens Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Er hat für sie bezahlt. Das ist Vergangenheit. Dass wir selbiges für uns angenommen haben und das für uns wirksam geworden ist, ist immer noch Vergangenheit. Vielleicht auch eine Einstellung. Und drittens, dass wir deshalb die Ewigkeit in Gemeinschaft mit Gott verbringen dürfen. Das ist Zukunft. Und das ist auch ein Ziel. Und das ist auch grundsätzlich richtig, aber in Wahrheit haben wir eine viel klarere und eine viel bestimmtere Aussicht als nur die, irgendwann, irgendwo bei Gott die Ewigkeit zu verbringen, bei einem Gott, der sich auf dieser Erde nie zeigt und irgendwo, der nur irgendwo in einer anderen Welt existiert, die wir uns vorstellen müssen. Unser Gott war in der Gestalt von Jesus hier und er wird wiederkommen. Wir leben in der Zeit dazwischen und schauen auf den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus zum zweiten Mal auf dieser Erde erscheinen wird. Im Neuen Testament wird für die Wiederkunft des Herrn der griechische Begriff Parousia benutzt. Und das heißt so viel wie, das ist ein offizieller Staatsbesuch eines großen Herrschers. So mit allem Pomp, den ihr euch vorstellen könnt. Und was wird die Wiederkunft Jesu sein? Der einstmals Gekreuzigte, der wird seine Königsherrschaft antreten. Und um seine Ehre, um seine Herrlichkeit, an diesem Tag geht es. Das ganze Universum soll an diesem Tag die ganze Herrlichkeit Jesu und seiner Gemeinde präsentiert bekommen und soll staunen und anbeten. Ich würde es provokant sogar so formulieren: Nicht er erwartet uns in der Ewigkeit, denn das ist das, was ich meistens denke, ja, irgendwann, ich lebe dieses Leben und irgendwann sterbe ich und dann werde ich bei dem Herrn sein. Er erwartet mich doch. Nein, wir erwarten ihn hier auf dieser Erde. Nochmal, nicht er erwartet uns in der Ewigkeit, sondern wir erwarten ihn hier auf dieser Erde. Wenn du also das nächste Mal nach dem Kern deines Glaubens gefragt wirst, dann darfst du gern neben den bereits genannten Punkten auch antworten: Ich warte sehnsüchtig darauf, dass Jesus Christus als mein Herr auf dieser Erde wieder erscheint. Das steht übrigens auch im Glaubensbekenntnis der Evangelischen Allianz, zu dem wir uns ja auch bekennen. Das ist nämlich unsere eigentliche Vision. Und je konkreter die Vision, desto klarer und engagierter und opferbereiter bist du dann unterwegs. Merkst du den Unterschied? Ich habe am Anfang das Beispiel aus dem Sport gebracht. Wenn du dich auf einen Wettkampf vorbereitest, dann verlässt du auch die Wohlfühlzone und dann erträgst du auch mal Schmerzen. Dann gibt es kein, heute bin ich zu müde, heute habe ich keine Lust, morgen ist auch noch ein Tag. Und beim Wettkampf selbst gibst du alles, was drin ist. Paulus vergleicht ja im 1. Korintherbrief auch mal unseren Lauf als Christen mit einem Wettkampf. Lauft so, dass ihr den Siegespreis erlangt. Wir haben uns über die Jahrhunderte daran gewöhnt, dass es wohl offensichtlich noch viele, viele Generationen dauert, bis der Herr wiederkommt. Und wenn das Ziel verwaschen ist und weit ferngerückt ist, dann schleicht sich auch gern die Trägheit ein. Sei ehrlich, rechnest du mit Jesu Wiederkunft in deinem Leben? Irgendwie hat man doch so ein Gefühl, naja, ob das jetzt passiert, das bin ich längst tot, wenn diese Zeit kommt. Ja? Und wenn man die Beschreibungen dieser Zeit in der Offenbarung liest, dann wünscht man sich ja auch nicht diese Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Ja? Aber gut, wie Paulus im Brief erklärt hat, egal in welchem Jahrhundert du gestorben bist, du wirst dabei sein. Und was du jetzt lebst, lebst du für diesen Tag. Und an diesem Tag sind eben nur saubere und festliche Kleider angebracht. Alles soll schick sein. Heiligung ist das Stichwort. Und Und zwar nicht nur hier und da, in ein paar Lieblingsecken deines Lebens, die du dir in deiner Frömmigkeit ausgesucht hast, sondern eben völlig, vollständig in deinem ganzen Wesen. Und wer von euch will an einem solchen Tag mit Schmutzflecken dastehen? Satan und die Menschen, die Gott verworfen haben, die seinen Sohn zurückgewiesen haben, die sollen bei deinem Anblick an diesem Tag einfach nur beschämt sein. Und Heilung heißt nichts anderes als unserem Herrn Jesus Christus ähnlicher werden, zunehmend in sein Abbild verwandelt werden. Und jetzt wirst du zu Recht resignieren, feststellen, das schaffe ich nie. Das ist aussichtslos. Aber was steht hier? Hier steht, dass Gott es tun wird. Also was nun? In Kapitel 4, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, da war Heilung das Thema von Paulus, hat er sie ermahnt zur Heiligung, also dass sie etwas tun sollen. Die Vermeidung von Unzucht zum Beispiel war dort ein großes Thema. Ja, da dieses Lass das sein. Hier nun sagt Paulus, dass Gott es tun wird. Ist es nun also unser Werk oder ist es Gottes Werk? Es ist beides. Das ist die Antwort. Gott arbeitet Hand in Hand mit uns. Eine Baustelle braucht willige und fleißige Handwerker und sie braucht einen kompetenten Bauherrn. Ansonsten kommt eine Bauruine dabei raus. Und deshalb stell du dich ihm nur zur Verfügung. Sei nicht widerstrebend oder nachlässig. Jürgen hat vor einigen Wochen eine Predigt über Eigenwilligkeit gehalten, die uns daran hindert, an der Heiligkeit, die unser Glaubensleben einfach zunichte macht und die uns auf der Stelle treten lässt. Dass du ablegen müssen. Ja. Resigniere auch nicht, weil Dinge nicht so laufen, weil sich Dinge an dir nicht so verändern, weil du Dinge nicht so hinbekommst, wie du dir das vorstellst. Er ist der König. Und er hat dich berufen. Und wenn du ernsthaft bist, dann kommt er zu dem Ziel mit dir, das er für dich gesetzt hat. Und auf seine Treue bei diesem Werk an dir kannst du bauen. Du brauchst keine Angst zu haben, dass er selbst sein Ziel aus den Augen verliert oder dich gar aufgibt. Er ist nicht launisch und wendisch wie die griechischen Götter. Es ist unvernünftig anzunehmen, dass Gott von seiner Seite halbherzig weitermacht, wo er doch schon so viel in dich investiert hat. So viel, wie er nur konnte. Römer Kapitel 8, Vers 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott hat so viel in die Gemeinde und in dich investiert, wie niemand sonst investieren konnte. Es ist doch abwegig zu glauben, dass er nun nicht den Rest auch noch erledigt und die Gemeinde als Bauruine zurücklässt. Das wird nicht passieren. Und du bist ein wesentlicher Teil seiner Gemeinde. Und wisst ihr was? Im Rückblick auf den Brief und auf Paulus' Beziehung zu den Geschwistern erkennen wir Paulus selbst als ein leuchtendes Abbild von Jesu Einsatz und Treue. Er hat die Gemeinde mit viel Mühe und Selbstaufgabe ins Leben gerufen. Und jetzt, in seiner Abwesenheit, setzt er weiterhin alles daran, die Gläubigen zu stärken, ihnen auch weiterhin geistliche Nahrung zu geben, sie zu formen. Er schickt Briefe. Er sendet Timotheus an seiner Stelle. Und er bleibt weiterhin beständig im Gebet für sie. Jeder einzelne Gläubige ist ihm wichtig. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen Brüdern vorgelesen wird. Und da waren natürlich die Schwestern dabei. einfach zu viel investiert, um sie jetzt aufzugeben oder gar zu vergessen, nur weil sie weit weg sind und er nicht zu ihnen kommen kann. Er fiebert mit ihnen. Und ist das nicht das gleiche Prinzip wie beim Herrn? Ist das nicht ein Abbild von dem Handeln Gottes an uns, dem Handeln unseres Herrn Jesus Christus? Und die entstandene Gemeinde, die wird von ihm selbst in diesem Brief als Nachahmer der Missionare bezeichnet. Und sie ist wieder zum Vorbild für andere in der ganzen Gegend geworden. Sie ist Paulus ganzer Stolz, seine Krone vor den Herrn, so wie er es einmal formuliert. Und das alles haben wir im Brief gelesen und in dieser Predigtserie behandelt. Heiligung, das heißt also Jesus ähnlicher werden, hat sehr viel mit Vorbildern und mit Nachahmung zu tun. Wenn Gott an dir arbeitet, dann benutzt er mitunter die Geschwister in deiner Gemeinde. Oder auch andersrum. Und er möchte auch dich für die Heiligung anderer benutzen. Und deswegen stell dich der Gemeinde zur Verfügung und vernachlässige sie nicht. Wir sind nun am Ende dieser Predigt angekommen und am Ende des ersten Thessalonicher Briefes. Das ist doch Wahnsinn. Was für Wahrheit und Wegweiser, die uns der Apostel in diesen einfachen, abschließenden Segenswünschen mitgibt. Und was letztlich auch das Kernanliegen des Briefes ist. Auf die Frage, was ist die Antwort auf die Frage, wozu das Ganze? Wir sind hier, um das historische, bevorstehende Großereignis der Rückkehr unseres Herrn Jesus Christus auf diese Erde vorzubereiten. Um ihn in jeder Hinsicht würdig und mit ungetrübter Begeisterung begrüßen zu können. Lasst euch daran ergreifen und stellt euch seinem Heiligungswerk zur Verfügung. Stellt euch bereitwillig zur Verfügung. Und resigniert nicht, werdet nicht bitter, wenn etwas nicht so läuft, wie ihr es euch vorstellt, wenn ihr den Fortschritt vermeintlich nicht seht. Vertraut einfach wie Kinder darauf, dass er sein Ziel mit euch erreicht wird. Und pflegt die geistliche Gemeinschaft mit den Geschwistern. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.